Wir begrüßen wieder die Hörerinnen und Hörer auf Radio Horeb. Wir kommen jetzt zum letzten Vortrag, oder wir haben gesagt, wir wollen diese Zeit nützen, um Fragen zu beantworten, die vielleicht während dieser Tage aufgetreten sind, vielleicht auch Kommentare und Überlegungen. Es ist Freitagnachmittag, wir dürfen ruhig im Hintergrund unseres Herzens bewahren, dass der Herr am Kreuz hängt, dass er für uns leidet und dass wir aus dieser Wirklichkeit auch jetzt Gnaden erwarten und empfangen. Wir werden ja dann um 3 Uhr den Wundenrosenkranz beten und dann abschließend den Kreuzweg betrachten. Unser König ist ein König, der eine Dornenkrone trägt. Er ist gekommen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Es ist ein König der Liebe, des absoluten Wohlwollens, wie wir es betrachtet haben. Das ist unsere Majestät. Und ich möchte euch gerne einladen, dass wir das im Lied Nummer 233 auch besingen. Ihm geben wir die Ehre, ihm sei Herrlichkeit und Lob. Von ihm fließt die Kraft großer Macht zu seinem Volk. Die Nummer 233. Dann wollen wir auch den Herrn bitten für den heutigen Nachmittag, dass er uns mit seinem Heiligen Geist helfe. Wir beten von unserem Gebetsblatt, das in den Bänken aufliegt, das Heiliggeistgebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Geist, denn die Geister der Dunkelheit bedrohen uns. Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Maria, Mutter der Kirche und der ganzen Menschheit, bitte für uns. Und so segne uns zu einem guten Beisammensein, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wenn jemand von Ihnen eine Frage hat, eine Anmerkung, dann möge er bitte einfach mit der Hand aufzeigen. Und der Nikolaus kommt dann mit dem Mikrofon zu euch und da könnt ihr hineinsprechen und ich werde dann versuchen, eine Antwort drauf zu geben. Ihr müsst jetzt aber nicht krampfhaft irgendwelche Fragen euch überlegen. Wenn ihr keine habt, dann nützen wir diese Stunde einfach zum Lobpreis und zur Freude am Herrn. Gut, jetzt mal zunächst die Frage, gibt es jemand, der etwas nachfragen möchte? Vielleicht ist auch irgendetwas ausgelöst worden in Ihnen, das noch der weiteren Klärung bedarf, dann darf er sich jetzt melden. Wenn alles schon klar ist, dann gebe ich euch noch einige Hinweise zur Hingabe im Alltag. Da gibt es eine Frage, bitteschön.
Wie kriegen wir es, wenn wir zu Hause sind, am besten hin, dass wir auf diesem guten Weg bleiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Allerdings müsste man jetzt schon ein bisschen wissen, was die besonderen Herausforderungen in Ihrem Alltag sind. Ich habe Ihnen einen Rat schon gegeben, am Morgen mit dem Herrn beginnen. Am Abend alles wieder gut in den Herrn hinein verorten. Sich ein bisschen anzugewöhnen, würde ich meinen, dieses Betet ohne Unterlass, das heißt ja nicht, dass ich dauernd was sagen soll, sondern dass ich den Herrn mitnehme. Die Teresa von Avila sagt, der Herr ist auch zwischen den Kochtöpfen. Also man kann auch mit ihm kochen, man kann ihn bitten, dass er die segnet, die das Essen, das sie gerade kocht und herrichtet, dass ihnen einfach Segen und Gnade zukommt, auch durch euer Tun. Das ist mal ein Thema. Ein zweites, was mir schon wichtig zu sein scheint, ist wirklich die heilige Messe nützen. Wir müssen vielleicht mal eigens Exerzitien machen, nur um das Geheimnis der Eucharistie besser zu verstehen. Wenn das so ist, und davon, das glaubt die Kirche, die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen geistlichen Lebens, des ganzen geistlichen Seins. Wenn dem so ist, dann kann ich nicht einfach in eine heilige Messe hineinplumpsen und dann irgendwann mich noch ein bisschen darüber ärgern, was der Pfarrer da alles erzählt oder nicht erzählt, und dann wieder heimgehen. Also etwas vom Fruchtbarsten scheint mir schon zu sein, schaut, dass ihr 10 Minuten vorher da seid. Überlegt, wofür feiert ihr jetzt das Erlösungsopfer? Was ist das, was der Herr dir in deinem Leben, in deinem Umfeld anvertraut? Und wofür möchte er, dass du eintrittst? Nicht selten sind es genau die Dinge, die dir am meisten Mühe bereiten. Und dann einfach sich vielleicht in die Bank setzen und sagen, Jesus, schau, hier habe ich mit einer Person viele Schwierigkeiten. Ich bringe dir mal all seine Vorfahren. Ich bringe dir alles, was ihn verletzt hat. Ich bringe das, was ihn vielleicht auch ankämpft. Ich lege es dir auf den Altar, damit du wandeln kannst. Was ist meine Opfergabe? Wisst ihr, mir tut es oft leid, dass euer Leben so wenig fruchtbar wird, weil es nicht wirklich auf den Altar legt. Die Zubereitungsgebete bei der Eucharistiefeier: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, für das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, sind entnommen, der erste Teil, aus dem alten jüdischen Beten bei der Zubereitung des Pascha-Mahles. Und Paul der VI. Wollte, dass man dazu schreibt, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Und dieses menschliche Arbeit will dein ganzes Leben einbeziehen in dieses Opfer, das jetzt gefeiert wird, wie ich es euch heute Vormittag erklärt habe. Also das, was du tust, deine Arbeit, die vielleicht völlig oder die sinnlos anmutet, weil du irgendwo am Fließband stehst oder weil du irgendwelche Dinge tust. Mein Onkel hat immer gesagt, Schneeräumen ist furchtbar unsinnige Arbeit. Du räumst es weg und dann schneit es wieder und du räumst wieder weg und dann schneit es wieder und im Frühjahr taut sowieso, ist der Schnee sowieso weg, hat er viele Stunden gekostet. Nicht? Also es gibt ja viele solche Arbeiten, die wir haben. Und das einfach sagt Jesus, zu deiner Ehre. Das ist mein Anteil der Zeit, mein Anteil der Kraft und das lege ich dir als Opfergabe auf den Altar. Und ich bringe die Anliegen mit, vielleicht wofür ich das tue. Wisst ihr, wenn ihr so in die heilige Messe hineingeht, dann merkt ihr, das ist etwas Anspruchsvolles, das ist etwas Wertvolles. Oder dann, wenn wir euch den Leib Jesu zeigen und sagen, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ja, welche Sünden soll er denn jetzt wegnehmen? Welches Laster soll er denn beenden? Bei wem? Oder? Es gibt kein Wort und keine Geste in der Liturgie, die nicht eine ganze tiefe Bedeutung hätte. Darum hat Johannes Paul auch gesagt damals, diskutiert nicht so viel über den Ritus, sondern nützt mal den Ritus, den ihr habt. Und Kardinal Ratzinger hat damals, noch vor der Papst geworden ist, geschrieben, es war kein großes Problem, das Messbuch vom Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, aber vom Wort und vom Gestus in das Geheimnis hineinzufinden, das ist das Anspruchsvolle. Ja? Also, dass die Eucharistiefeier für euch wirklich zur Mitte des geistlichen Lebens wird. Wer begriffen hat, was eine Messe ist, der geht nicht nur am Sonntag in die Messe, sondern immer, wenn er kann. Oder dann auch, wenn wir beim Agnus Dei das Lamm Gottes brechen, symbolisiert ja den Todeszeitpunkt Jesu am Kreuz. Und wir treten ja wirklich da ein, das Erlösungsopfer wird gegenwärtig gesetzt in Zeichen. Und dass ich da dann wirklich auch sage, Jesus, jetzt bitte komm und ich nehme dein Sterben am Kreuz in Anspruch für dieses mein Laster, für diese Gebundenheit, für diese Unversöhntheit, brich's jetzt bitte. Also das ist schon etwas, was ich euch mitgeben würde, am Morgen beginnen, am Abend abschließen, die Eucharistiefeier wirklich bewusst mitvollziehen und da hineingehen. Das scheint mir etwas vom Fruchtbarsten zu sein. Und das, wie soll ich sagen, das ordnet euren Alltag, auch wenn da alles Mögliche sein mag, wieder in die Mitte hin und aufs Erlösungsgeheimnis hin. Nicht, also man könnte jetzt zur Heiligen Messe viel sagen. Wie gesagt, man müsste Exerzitien dazu machen, aber auch sich bewusst zu werden, dass wir in einer dreifachen Weise Jesus begegnen. Der Priester ruft euch ja immer wieder zu, der Herr sei mit euch, Dominus vobiscum, der Herr ist jetzt in euch. Er ruft es euch zu, wenn wir zusammenkommen, wenn der Priester als Repräsentant des Hauptes des Leibes Christi und der Leib zusammenkommen, dann kann Christus in unserer Mitte handeln. Wir sind ja der Leib Christi. Und deshalb dort dieser Zuruf, der Herr sollte jetzt in dir da sein, erneuere deine Taufgnade und ihr sagt, um mit deinem Geiste und du erneuer dein Priestertum für uns, nicht? Also die erste Gegenwartsweise ist in unserer Mitte. Die zweite Gegenwartsweise, bevor das Evangelium verkündet wird, der Herr sei mit euch und mit der jetzt spricht, das ist nicht irgendeine fromme Geschichte, das ist ein Wort Gottes. Mit welcher Haltung seid ihr da und erwartet das Wort Gottes, versteht ihr? Die dritte Gegenwartsweise in den Gestalten von Brot und Wein, das Erlösungsopfer vollzieht sich vor der Präfation, also vor wenn die Wandlung gehen, nicht der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und es wird also ein viertes Mal zugerufen vor dem Segen. Der Herr sei jetzt mit euch und mit deinem Geiste. Und am Ende, wir sagen, gehet hin in Frieden. Aber im Latein heißt es, ita missa est. Das heißt, jetzt seid ihr gesandt in die Welt, um dort Christus gegenwärtig zu setzen. Also die richtige Übersetzung wäre, jetzt bist du gesandt als Christ inmitten einer Welt, in der du das Licht sein sollst, nicht? Jede Gegenwartsweise wird im Ablauf der Heiligen Eucharistie vorbereitet durch einen Reinigungsakt. Also ich sage euch, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste und dann beten wir das Schuldbekenntnis, weil in uns so alles Mögliche herumfleucht und kreucht, nur nicht der Heilige Geist, nicht? Und darum kommt dort das Schuldbekenntnis, wo wir sagen, so, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch, oder? Dann bitten wir den Herrn um Verzeihung, dass das Ungute ausgeräumt ist und dass wir jetzt wirklich im Heiligen Geist da sein können. Bevor der Priester oder der Diakon das Evangelium verkündet, betet der Herr, reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein Evangelium würdig verkünde. Es wird das gebeten, dass Gott das reinigt, was jetzt gebraucht wird. Herz und Lippen, damit ich euch Christus bringe und nicht meine privaten Schnapsideen, die keinen retten, nicht? Und es gibt dann vor der Gabenbereitung, der Priester wäscht die Hände, Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mach mich rein, damit die leihe ich jetzt Jesus, damit er Opfergabe und Opferpriester zugleich ist, nicht? Also das hat alles, die Heilige Messe hat wirklich einen logischen Aufbau. Und nachdem wir um Reinigung gebeten haben, kommt die Freude. Wir singen in der feierlichen Messe das Gloria-Lied. Wir singen beim Sanctus, nachdem wir jetzt uns zugerufen haben, wer wir sind, dass der Herr durch uns das Erlösungsopfer vollbringen will, singen wir es heilig. Vor das Evangelium verlesen wird das Halleluja. Oder? Also immer Bewusstmachung, dann Reinigungsakt und dann die Freude, dass jetzt der Herr in unserer Mitte da ist. Man könnte da vieles dazu sagen, aber die Heilige Messe, die sollte jetzt ein bisschen fast studieren und verstehen und dann aktiv da hineingehen. Der Grund, warum man die Landessprache eingeführt hat in der Eucharistie, war nur einer. Damit die Mitfeiernden bewusster das Geheimnis mitfeiern können. Das ist leider über weite Bereiche nicht geschehen, weil liturgische Bildung auch fehlt. Also da würde ich sagen, wisst ihr, ein bisschen was gehört einfach auch an Wissen dazu, damit ich Glauben leben kann. Es gibt viele schöne kleine Details. Ich sage euch noch eines, bevor wir dann der nächsten Frage eine Möglichkeit geben. Wer noch eine Frage hat, möge bitte aufzeigen, damit wir dann weitermachen können. Es gibt etwas, was man auch hier noch im Balderschwang lernen kann. Es steht im Messbuch, das Lektionar, also das Buch des Wortes Gottes, das in der Heiligen Messe verwendet wird, soll geschlossen auf dem Ambo liegen. Wisst ihr warum? Das bezieht sich auf, also steht in der Einleitung zum Messbuch, das bezieht sich darauf, dass in der Apokalypse von einem Buch die Rede ist mit den 7 Siegeln. Und niemand konnte es öffnen. Nur das Lamm, das geschlachtet wurde, wurde für würdig befunden, das Buch zu öffnen. Darum darf in der Liturgie nur ein Getaufter und Gefirmter die Lesung vortragen. Und er soll ganz bewusst das Buch öffnen, weil er durch seine Anteilhabe an Jesus Christus, an seinem Königtum, an seinem Priestertum, an seinem Prophetentum die Gnadenausstattung hat, dieses Buch zu öffnen und das Buch mit den 7 Siegeln, also der verborgenen Weisheit Gottes, die jetzt geoffenbart wird, dieses Wort zu verkünden. Das ist so ein ganz kleiner Gestus, oder? Der nach vorne kommt, öffnet das Buch. Er wird sich bewusst, ich bin getauft und gefirmt, habe Anteil an Jesus Christus und bin in der Lage jetzt, eine Weisheit zu verkünden, die die Welt aus sich nicht hat. Ihr merkt, das ist so ein kleiner Gestus. In der Liturgie hat alles eine Bedeutung. Und ihr solltet ein bisschen Appetit haben, das zu lernen, zu verstehen. Ihr werdet ja immer größere Freude kriegen an der Heiligen Messe. Und sie soll, und das könnt ihr schon als Frage auch mitnehmen, die Eucharistiefeier soll für dich Quelle des Heils sein und ihr Höhepunkt am Tag. Ich glaube, wenn ihr das lernt, dann seid ihr schon ganz gut bestellt. Und vielleicht noch ein letzter Rat, morgens anfangen, abends abschließen, schauen, dass man versöhnt ins Bett geht. Gib dir ein schönes Wort darüber. Die Sonne soll über deinem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Okay? Nicht einschlafen, indem du in dir zornig bist und böse bist und dem anderen was drauf. Sag, Jesus, das gebe ich dir. Ich will gar nicht schlafen, bevor du nicht ruhig. Einverstanden? Und dann bitte nützt die Beichte. Beichte ist wie geistlich duschen oder baden. Gell? Es hat nicht nur die Sündenvergebung bewirkt, die Beichte, sondern auch ein Wachstum in der Gnade. Oder wenn ich merke, dass er mir wieder vergibt, dann bin ich auch wieder betroffen von seiner Liebe und die Liebe trägt mich und ich weiß, ich habe einen guten Vater. Das wächst ja alles auch einfach, indem wir es täglich tun. Gut, gibt es sonst noch Anregungen, Fragen, Überlegungen, Anträge, Beschwerden, Probleme? Ihr seid schüchtern, gell? Dann erzähle ich in der Zwischenzeit noch etwas über die Heiligkeit und die Hingabe im Alltag. Das ist heute in der Predigt zwar angesprochen worden, aber doch etwas zu kurz gekommen. In Lumen Gentium, das ist so das zentrale Dokument des Zweiten Vatikanums über das Kirchenvolk, da steht doch glatt, jeder Getaufte ist zur Heiligkeit verpflichtet. Das soll euch mal einfach einladen, darüber nachzudenken, dass erstens jeder heilig werden kann, denn das ist nicht etwas für Spezialisten, sondern ist eine Selbstverständlichkeit für den Christen, der soll nach Ganzheit und Heiligkeit streben. Heilig wird man nicht durch eigene Leistung, sondern durch Anteilhabe an dem, der dreimal Heilige ist. Wir haben ja sehr stark unsere Exerzitien ausgerichtet an dieser Aufforderung, die Paulus so formuliert, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Der Heilige Geist, haben wir gesagt, macht uns christusförmig. Und er ist schon in unserem Herzen und er soll ein bisschen mehr Raum gewinnen. Also das Konzept im Zweiten Vatikanum, das an ganz unterschiedlichen Orten immer wieder verwendet wird, ist Teilhabe. Wir werden insofern vergöttlicht und haben ewiges Leben, als Gott in uns ist, dass er Anteil hat an uns, oder wir besser gesagt Anteil haben an ihm. Wichtig, Pflicht kann nur sein, was auch möglich ist. Und der Weg zur Heiligkeit, das haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen, ist ein persönlicher Weg, in diesem Sinn individuell, weil das, was für mich ein großes Problem ist, das machen Sie mit links. Und was vielleicht für Sie ein Problem ist, das ist für mich keines. Wir haben alle eine Prägung mitgebracht. Wir sind hineingeboren in eine Sozialisation, in einem Familienstamm. Und der Herr möchte mit mir zum Ziel kommen, das heißt erlösen dürfen. Darum ist es mir auch so wichtig gewesen in diesen Exerzitien, euch das deutlich zu machen. Der Weg zu Gott ist ein Weg zur Wahrheit über mich selbst. Das, was ist, wirklich sehen, begreifen, was ist hier der Erlösung bedürftig, der Befriedung, der Versöhnung. Wo ist wirklich Schuld, die mich bindet? Wo ist ein Laster, das mir die Freiheit nimmt? Das gilt es wirklich anzuschauen und damit muss ich zum Herrn. Ja? Ich habe euch gesagt, dass meine Lebensgeschichte zu diesem Weg zur Heiligkeit gehört. Und wir haben heute in der Predigt über die Wichtigkeit des Augenblicks gesprochen. Das, was jetzt im Augenblick ist und geschieht, ist das Wichtigste. Heiligkeit ist eine Summe von jetzt. Also eine Summe von Entscheidungen, die ich jeweils im Jetzt fälle. Heilig bin ich jetzt oder ich bin es nicht? Und ich sage das deshalb so deutlich, weil wir viel Zeit verlieren und viel Kraft, weil wir dauernd in der Zukunft unterwegs sind, Pläne schmieden, die zwischen Fantasie und Illusion sind, nicht, kosten uns viel Zeit und viel Kraft und bringen letztlich nicht allzu viel, oder wir hängen der Vergangenheit nach. Und das, was jetzt die Chance und die Gelegenheit ist, einfach in der Liebe zu sein und die Liebe zu tun, das versäumen wir dadurch. Was jetzt im Augenblick geschieht, ist das Wichtigste. In uns gibt es eine starke Tendenz, in der Vergangenheit oder in die Zukunft zu fliehen. Und Gott geht eher das Risiko ein, seine Heilspläne scheitern zu lassen, das habe ich vom Hans Burb, oder Umwege zu gehen, als dass er meinen Willen übergeht. Das, Leute, ihr seid größer, als euch bewusst ist. Und von deiner Entscheidung hängt es wirklich ab. Ich durfte das öfters erleben. Es hängt ab davon, wie ich mich entscheide. Ich kann auch ein Beispiel erzählen, für das ich schon fast 20 Jahre her, ich schäme mich heute noch dafür. Ich war Neupriester. Und wir haben in Bludenz am Herz-Jesu-Freitag etwa 30, 35 Leute gehabt, die die Kommunion bekommen haben immer am Herz-Jesu-Freitag. Und da gab es einen Mann, der Dialysepatient war, und ich habe mich da nicht so ganz wohl gefühlt bei ihm, weil ich habe ihm die Kommunion gebracht und seine Frau hat immer einen Kaffee hergerichtet. Ich habe eigentlich immer versucht, dass, wenn ich das Allerheiligste dabei habe, nicht Kaffee zu trinken oder mit denen irgendwelche Sachen zu diskutieren. Und wenn ich ihm die Kommunion gereicht habe, hat er, noch vor er sie wirklich geschluckt hat, schon wieder Geschichten erzählt von früher. Ich hatte also wirklich den Eindruck, das ist auch eine unwürdige Kommunion. Also die Gefahr zumindest ist da. Wenn man anfänglich Priester ist, dann hat man da noch mehr Sorgen wie vielleicht später. Und so war es dann halt einmal an einem Herz-Jesu-Freitag. Ich war schon recht knapp mit der Zeit. Ich habe ihn für den Letzten aufbewahrt, nicht? Und dann hätte ich schon bei einer Sitzung sein sollen. Da habe ich gedacht, ach, zu dem gehe ich das nächste Mal wieder. Im Verdacht, also ich wollte mich der Situation nicht so aussetzen. Ja? 2 Wochen später stirbt er und seine Frau sagt zu mir, er hat so auf sie gewartet. Wisst ihr, das sind Entscheidungen. Man kann das menschlich verstehen. Aber geliebt wird jetzt oder nicht. Das Gute wird jetzt getan oder nicht. Und du entscheidest dich. Und wenn ich nicht gehe, ist der Herr nicht bei ihm. Verständlich? Und das, da habe ich mir etwas geschworen. Wenn mich jemand um die Krankensalbung bittet oder um die Krankenkommunion, dann lasse ich alle stehen und liegen und gehe. Der Herr verwendet solche Sachen, damit man lernt. Aber etwas ist mir deutlich geworden. Wenn ich zu meiner Berufung Nein sage, im Großen wie im Kleinen, ist Nein. Wenn der Herr mich und der Geist einlädt zu einem guten Werk, dann wird es getan oder es wird gelassen. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei euch so. Der Geist lädt euch ein, für jemanden im Gebet einzutreten. Dann bitte tu's. Und diese Treue im Kleinen, das verspreche ich euch, bringt euch immer Früchte des Heiligen Geistes. Friede, Freude, Güte, Langmut, Sanftmut, Geduld, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit. Und wenn ihr diesen Sachen nicht nachgeht, dann seid ihr halt im normalen Grand des Alltags. Macht euch ganz viel Mut, euren Schutzengel zu bitten, dass er euch begleitet und dass der Geist über euch verfügen kann. Eine zweite Geschichte, da war es ein bisschen besser. Ich war in Lustenau Pfarrer und musste nach Innsbruck. Und ich bin früher von Balderschwang, als ich in Innsbruck Wirtschaft studiert habe, immer über die Pässe gefahren. Also Riedbergpass und Oberjoch und dann geht's da hinein durchs Tannheimer Tal, Fernpass, Gleichpass da hinten rum. Und es war ein Herbsttag und dann fällt mir spontan ein, eigentlich könnte ich wieder mal die alte Strecke fahren, obwohl es eine Stunde länger dauert. Solche Sachen mache ich im Normalfall nicht. Dann bin ich also von Dornbirn über die Pässe gefahren. Dann auf der Nassereiter Höhe, da gibt es einen Lerchenwald. Da hat die Nadeln verloren, das ist ganz ein tiefes Moos. Dann fällt mir so spontan ein, eigentlich könnt ihr ein bisschen spazieren gehen. Das habe ich in 20 Jahren Priestersein keine 5-mal gemacht. Habe das Auto da in den Wald hineingestellt, die Schuhe ausgezogen, bin ein bisschen durchs Moos gelatscht. Dann höre ich einen riesen Krach. Kurze Zeit später kommt ein Helikopter und dann fahre ich dahin. Und dann schaut mich der Notarzt an und sagt, dem kann ich helfen, aber dem müssen Sie helfen, der wird es nicht überleben. Und bin genau bei einem Sterbenden, durfte ihm die Sakramente spenden und ihn begleiten, bis er gestorben war. Ich wusste vorher nicht, warum ich hier fahre, warum ich spazieren gehe. Bittet um das Licht des Geistes. Bittet um die Hilfe eurer Engel. Wisst ihr, darum ist mir so wichtig, dass ihr das lernt wieder. Ihr habt einen Engel an eurer Seite. Der sieht, was dran ist. Ladet ihn doch ein, dass er euch führen darf. Das wäre eigentlich eine völlig normale Ausstattung für einen Christen. Also nicht, weil ich jetzt besonders brav bin oder sowas oder Priester bin. Jeder von euch hat das. Wenn er es will, wenn er es einlädt, drum lade ich ja auch hier bei diesen Vorträgen immer die Schutzengel ein, dass sie mit uns gehen, damit sie sich die Sachen merken, die wir vergessen würden. Nicht? Oder den Heiligen Geist. Oder ich lade die Mutter Gottes ein oder wir laden sie ein, dass sie uns wirklich hilft, näher zum Herrn zu finden. Das soll für euch eine Realität sein, ein Reichtum, der uns umgibt. Das wäre ganz normal christliches, geistliches Leben. Oder die Erfahrungen, die ich so oft machen durfte mit dem heiligen Josef. Also an fast allen Orten musste ich immer wieder bauen und Geld auftreiben und wir hatten keines. Das hat hier schon begonnen und dann in Heiligenkreuz noch mehr und auch da, wo ich jetzt bin, der Marienhof. Es war immer alles da. Man muss es halt doch jemandem geben und für einen Christen wäre es doch normal, dass der die himmlischen Möglichkeiten mit einbezieht. Und nicht mutlos wird, weil er in die Welt hineinschaut. Gibt schon Fragen, sonst rede ich weiter. Da hinten gibt es noch eine Frage. Bitteschön.
Ich wollte noch mal was sagen. Und zwar, zu Hause freue ich mich immer, dass die Familien bei uns jetzt in die Kirche kommen. Und dann habe ich mitbekommen, dass die Erstkommunionkinder immer mal einen Nachmittag haben, ich weiß gar nicht wie oft, aber dass da die Eltern auch dabei sein können. Und dann habe ich zu unserer Pastoralreferentin gesagt, ich finde das so schön, dass nicht nur die Kinder da sind, sondern auch die Eltern. Und dann lächelt die mich ganz freundlich an und sagt, ja, also da sind nicht nur die Kinder und die Eltern da, da dürfen auch die Geschwister und die Großeltern kommen.
Kann ich nur bestätigen, ich habe bei den Kindergottesdiensten in der Pfarrei, in der ich war, meistens den Kindern so gepredigt, damit die Eltern etwas lernen können. Weil viele Eltern sind genau deshalb da, weil einmal ihr Kind zur Erstkommunion kommt, weil die zu einem Kindergottesdienst kommen. Und das, also ich glaube, man muss den Erwachsenen so predigen, wie man Kindern predigen würde, denn dann können sie es verstehen. Also das ist richtig. Ich habe das sogar in Bludenz, wo ich Kaplan war, hatte ich 120 Erstkommunikanten. Und als der Pfarrer gesagt hat, ich sei zuständig, sage ich, okay, aber dann habe ich auch Freiheit. Und dann war das bei uns so, dass die Eltern an zwei Abenden zur Katechese kommen mussten, sonst kam ihr Kind nicht zur Erstkommunion. Und haben sich furchtbar aufgeregt, das musste man noch nie, dass man uns verpflichtet. Sage, da rücke ich nicht davon ab. Ich erkläre euch einmal, was die Eucharistie ist und ich erkläre euch einmal, was das Bußsakrament ist oder die Vergebung der Sünden oder geistliche Heilung. Und da müsst ihr euch einfach, ihr müsst kommen, sonst kommt euer Kind nicht zur Erstkommunion. Das konnte man damals noch, ob es heute auch so geht, weiß ich nicht. Gut, aber es ist eine gute Idee, gute Sache. Fragen noch, Anregungen, bitte.
Ich möchte noch mal auf die eingangs angerissene Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Und zwar die, jetzt habe ich einen Faden verloren. Entschuldigung. Bin dann so nervös, genau.
Gut,
ich jetzt gleich wieder ein.
Wenn es wieder kommt, einfach aufzeigen. Ich mache noch ein bisschen weiter mit der Hingabe im Alltag, außer es zeigt jemand auf. Also einfach auch mal ein bisschen drüber nachdenken, dass Jesus davon spricht, dass es sein Wille ist. Der Wille des Vaters ist meine Speise, sagt er. Wisst ihr auch ein bisschen verstehen wollen, Jesus, was möchtest du mir denn sagen mit Begegnungen, mit Geschehnissen? Worum geht's dir? Nicht gleich dagegen rebellieren, nicht gleich protestieren, nicht gleich warum ich, sondern gewöhnt euch an, die Frage zu stellen, wenn etwas Schweres auf euch zukommt, Herr, was möchtest du jetzt, dass ich tue? Es wird euch viele Lebenssituationen wirklich entschärfen. Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Es ist meine Speise, sagt Jesus, den Willen des Vaters zu tun. Wisst ihr, Jesus war einmal 30 Jahre lang einfach daheim. Hat als Handwerker gearbeitet. Und in 3 Jahren erfüllt er seine Sendung. Vieles in uns muss erst mal reifen. Und der liebe Gott weiß schon, wie viel Zeit wir brauchen. Also Hingabe im Alltag, heilig werden also durch eine bewusste Zustimmung. Auch wenn ich schwach bin, aber ich will zustimmen, Herr, was du jetzt für mich vorhast. Das, was jetzt an heute auf mich zukommt, ich will Ja dazu sagen. Fiat mihi, mir geschehe. Ich muss auch zustimmen zu Dingen, die ich noch nicht kann. Wie oft habe ich gehört, dass mir ein Seminarist gesagt hat oder ein Mitarbeiter, das kann ich nicht. Sage ich auch nicht, dann lernen sie es halt. Ich musste immer Dinge tun oder immer wieder Dinge tun, für die ich nicht ausgebildet war und die nach meinem subjektiven Empfinden mir 2 Schuhnummern zu groß waren. Bis ich dann irgendwann einmal verstanden habe und gesagt habe, Jesus, wenn du mich an diese Stelle setzt oder stellst, dann verlasse ich mich darauf, dass du mir alles gibst, was ich brauche. Denn wenn du da einen anderen haben möchtest, kannst du morgen ändern. Ist wichtig. Der Hans Burb hat hier bei der Primizpredigt gesagt zu mir, merk dir eines, wenn jemand zu dir kommt, dann schickt ihn dir Gott und du hast etwas, was du ihm geben musst. Und erst wenn du es ihm gegeben hast, dann schick ihn weiter. Das hat alles damit zu tun, die Liebe im Alltag zu leben, zu bejahen, was jetzt ist. Herr, was hast du damit vor? Und auch wenn ich es nicht kann, dann sage ich halt, Herr, ich sage nicht, ich kann das nicht, sondern Herr, hilf mir. Ich sage nicht, das geht nicht, sondern Herr, ich fange mal an und du wirst mich schon führen. Das ist eine christliche Haltung. Herr, ich weiß nicht, was du damit vorhast, ich weiß auch noch nicht, wie das gehen soll, aber ich stimme deinem Willen zu und ich mache den nächsten Schritt. Leute, es sind super Lebenshilfen. Und es ist auch eine Tür öffnen dem Heiligen Geist, dass er mich weiterführt. Also Hingabe vollzieht sich immer im Heute, Schritt für Schritt, so gut es eben möglich ist. Jetzt will ich dir treu sein und ich will nicht rebellieren. Und nicht wünschen, dass es schnell vorbei geht. Die Annahme, das haben wir schon gehabt, macht das Kreuz leicht. Solange ich dagegen rebelliere und mich wehre, solange ich trotzig bin und murrend, tut es weh. Wenn du es wirklich begreifen kannst, dass das sein Kreuz ist, zu dem er dich einlädt, wenn du es begreifen kannst, dann wird es wesentlich leichter. Die Annahme macht das Kreuz leichter. Die heilige Theresia, von ihr wird berichtet, bei der Gründung, ich glaube, des 13. Klosters, es wurde schon dunkel, sie muss durch einen Fluss, durch eine Furt und hat mitten im Fluss einen Achsbruch. Nonne, lange Kleider, tiefes Wasser, Pferd vorm Karren, Achse gebrochen, mitten im Fluss. Und Theresia wird sauer, sagt, Herr, jetzt setze ich mich so für dich ein und du lässt mich hängen. Dann vernimmt sie die Stimme, so gehe ich mit denen um, die ich besonders liebe. Worauf sie gesagt haben, soll so der Volksmund, jetzt weiß ich, warum du so wenig Freunde hast. Was will ich damit sagen? Du musst nicht rebellieren, versuchst zu verstehen, Herr, was möchtest du jetzt, dass ich lerne? Was möchtest du jetzt, dass ich tue? Und dort hat sie dann gesagt, Herr, du hast es zugelassen. Wenn du von mir so geliebt werden willst, dann stimme ich zu. Wenn du mich lieber scheitern siehst, ich stimme dem zu, denn der Herr ist in der Welt gescheitert. Er ist als Verbrecher gekreuzigt worden. Nach Weltmaßstäben hatte der Herr bis zur Auferstehung das Gegenteil von Erfolg. Oder? Ich mühe mich, die Sachen gut zu machen, aber wenn der liebe Gott will, dass ich scheitere, dann scheitere ich halt in seinem Namen. Merkt ihr, was er Freiheit bedeutet? Freiheit der Kinder Gottes. Es ist gut für deine Demut, wenn du nicht immer der Sieger bist. Oder? Mut zur Blamage. Ein wichtiges Element für die Hingabe im Alltag. Dein Mitmensch ist dein Schleifstein und dein Arzt. Okay? Herr, ich möchte diesem Menschen zustimmen, der jetzt dein Werkzeug für mich ist. Manchmal sage ich den Eheleuten, wenn sie in der Beichte mir mehr Sünden von ihrem Ehepartner erzählen als von sich selber. Mein Vater pflegte auch manchmal zu meiner Mama zu sagen, Mama, geh du statt mir beichten, du kennst meine Sünden besser wie ich. Was ja zweifelsohne auch richtig sein kann, nicht? Aber das sind eure Schleifsteine zur Heiligkeit. Und mir scheint es schon so zu sein, dass der liebe Gott ein sehr gutes Händchen hat, dass er uns immer die Leute mitgibt, die wir genau brauchen, um heilig zu werden. Ist auch im Radio so. Ja, okay. Johannes von Kreuz schreibt dazu, ihr betet immer darum, dass Gott euch heilig machen möge. Und wenn Gott daran geht, es zu tun, dann wehrt ihr euch gegen seine Werkzeuge, eure Nächsten. Heilig werden können wir nur in Gemeinschaft, nicht in der Wüste, nicht am grünen Tisch und nicht vor dem Spiegel. Einverstanden? Du brauchst die anderen, die zeigen dir schon, wo du deine Fehler hast, oder? und an denen kann man sich reiben und schleifen. Ich habe euch schon dieses Wort des heiligen Benedikt zitiert: Jede Gemeinschaft braucht zumindest einen sehr schwierigen Menschen, damit sich die Mitglieder heiligen können. Der Mitmensch ist der Arzt meines Lebens. Er reißt meine Wunden auf und zugleich heilt er sie durch seine dauernde Gegenwart und Eigenart. Oder? Unsere Nächsten haben Eigenarten. Und durch die will der liebe Gott uns ein bisschen schleifen und helfen. Das, was ich hier zitiert habe, kommt von einem Wüstenvater aus dem 2. Jahrhundert. Gut, das noch einige Tipps für den Alltag, wenn er hinausgeht. Also heilig wird man im Alltag, ja? Ganz normal. Gibt es dazu noch Fragen, Überlegungen, Erwägungen? Bitte schön.
Ja, ich wollte noch mal anregen, dass man vielleicht jetzt die CDs bestellt und vielleicht auch Hauskreise gründet, weil ich denke, jetzt morgens den Gottesdienst zu besuchen und morgens und abends ins Gebet zu gehen, das reicht vielleicht gar nicht aus, dass man so miteinander auch kommuniziert und eventuell Nachbarn einlädt oder Freunde einlädt und gemeinsam noch mal die CDs nachhört, dass man auch diese ganze Fülle an Informationen noch mal nachhört und auch teilen kann. Weil ich meine, hier ging ja ein Gnadenstrom aus, der ist unbeschreiblich, aber den möchte man ja auch gerne teilen. Also das würde ich gerne anregen wollen.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich meine, nützt auch die Technik. Das ist ja schon ein Geschenk, sei es jetzt Radio Horeb, IWTN, dass man Dinge downloaden kann, dass man sie mitnehmen kann, dass man sie nochmal anhören kann. Das ist ein Segen unserer Zeit. Nicht? Und schon in der Gründung von Radio Horeb war uns ja bewusst, dass es nicht darum geht, dass wir alles selber machen und entfalten, sondern dem Guten, das es gibt, einfach eine Plattform bieten, damit es mehrere Leute hören können. Nicht? Früher war es so, wenn irgendwo ein guter Vortrag war, dann waren da etwa 50 Leute, heute können es 50.000 hören. Also nützt auch die modernen Mittel. Ja, nützt auch YouTube, sage ich mal, oder Downloadstations und all solche Dinge. Man kann sich heute wirklich, also wenn heute jemand im Glauben nichts weiß, ist er selber schuld, weil die Information ist überall zu erhalten. Und auch ein wichtiges Element, das Sie angesprochen haben, es ist eine alte Erfahrung der Kirche, dass wenn ich alleine meinen Glauben in einem glaubensfernen Umfeld leben muss, dann nimmt der Glaube im Normalfall ab. Also tut euch zusammen. Macht miteinander Lobpreis. Freude am Herrn ist eure Stärke. Teilt die Heilige Schrift, betet miteinander, stützt einander, macht miteinander Wallfahrten, geht irgendwo hin, wo ihr Segen findet und nehmt andere Leute mit. Also da kann man euch nur ermutigen, denn wo zwei oder drei in meinem Namen, da wird es leichter, gell? Da ist der Herr mitten unter ihnen. Wir haben einen älteren Mitbruder, der hat immer gesagt, hat immer die anderen mit einbezogen in seine Arbeiten, hat er gesagt, einer allein kommt einem Narren gleich, zwei sind eine Großmacht. Ja? Also in diesem Sinn kann ich es nur bestätigen, bitteschön.
Weil Sie vorhin das Lektionar angesprochen haben, ist mir das eingefallen, mir hat euch jetzt zum Teil eine neuere Übersetzung oder einen anderen Wortlaut. Und wie weit ist es verpflichtend, in allen Pfarrgemeinden das zu nehmen? Es ist mir halt neulich aufgefallen, vor zwei Wochen war das Evangelium vom Tabor und da ist es erscholl eine Stimme, war dann der Wortlaut. Das ist mein geliebter Sohn. Früher hat es geheißen, es rief eine Stimme aus der Wolke. Und ob das erscholl, jetzt ist mir, halt, dann ist mir das eingefallen.
Ich selber muss immer wieder Übersetzungen machen oder erstellen für unser Generalat. Und wer einmal übersetzt hat, weiß, dass das wirklich Knochenarbeit ist. Weil oft die Begrifflichkeiten, die wir in einer Sprache haben, nicht deckungsgleich sind mit der Begrifflichkeit in einer anderen Sprache. Also in einer Sprache hat ein Begriff verschiedene Dimensionen und jetzt habe ich drei, ich habe es euch erklärt mit der Liebe. In Deutschland habe ich nur ein Wort Liebe, aber im Griechischen habe ich drei Worte Liebe. Wenn ich jetzt vom Deutschen ins Griechische übersetzen will, dann muss ich mir zuerst überlegen, welche Art von Liebe ist das denn da, um das Richtige auszudrücken und so weiter. Also, die Einführung neuer liturgischer Texte ist immer mit Schmerzen verbunden. Einfach deshalb, weil man sich gewöhnt hat. Man kennt diesen Klang des Wortes Gottes schon, nicht? Und ist immer eine Herausforderung, ist richtig. Aber es gibt nun mal auch Autoritäten in der Kirche, und wenn dann solche Texte als zwingend oder vorgeschrieben werden, dann soll man es auch tun. Versteht ihr, wir regen uns immer wieder auf, dass Leute sich nicht an die Ordnungen der Kirche halten, und dann wären wir selber wieder so weit und würden sagen, das macht man nicht. Also insofern würde ich einfach sagen, das, was an liturgischen Vorschriften da ist, mit dem können wir auch gut leben. Und es sind ja oft nur Nuancen. Und wenn ihr den inneren Kern dessen wahrnimmt, was da ausgesagt ist, und dem zu folgen sucht, habt ihr genug Information, sage ich mal, um heilig zu werden. Das wäre mein Rat zu der Frage der Übersetzungen. Man könnte jetzt viel dazu sagen, ich könnte theologisch einiges dazu sagen, aber in diese Polemik müssen wir hier nicht eintreten. Gell? Man kann das auch kritischer sehen, keine Frage. Bitte schön. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir mit einem Lobpreislied ab. Wir werden ja dann den Wundenrosenkranz miteinander noch beten und den Kreuzweg betrachten. Herr Jesus Christus, ich möchte diese Tage alles, was wir besprochen haben, nochmal in deine Hände hineinlegen. Ist deinen Möglichkeiten anheimstellen. Du weißt, was es ausgelöst hat in den Einzelnen, auch jenen, die mit uns über die Medien verbunden sind oder die es später vielleicht noch hören im Download, im Podcast oder über CD. Ich bitte dich, ergänze alles, was gefehlt hat. Rück zurecht, was falsch verstanden werden kann oder falsch verstanden wurde. Reinige alles und legst den Menschen so ins Herz, dass es all das und nur das bewirkt, was du möchtest, dass es ihnen hilft, dich besser zu verstehen, zu erkennen, dir folgen zu können und ihrer Berufung gerecht zu werden. Und dieses Anliegen legen wir in das eine Beten, das der Herr selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe Ihnen noch ein Gebet ausgeteilt, das können wir vielleicht gerade jetzt beten. Das Gebet für Europa. Ich möchte euch gerne einladen, dass ihr es mit nach Hause nehmt und betet es immer wieder mal. Wir beten es jetzt so, dass ich den ersten Absatz bete, Sie den zweiten, ich den dritten, Sie den vierten. Beten wir dieses Gebet. Es ist mir ein Herzensanliegen, für Europa wirklich zu beten. Vater im Himmel, du bist ein großer und heiliger Gott. Du bist es wert, dass man dich ehrt. Du hältst diese Welt und die Geschicke der Völker in deinen Händen. Du hast sie durch deine Liebe und durch dein schöpferisches Wort ins Dasein gerufen. Du lenkst auch die Nationen Europas, führst alles zum Ziel und vollendest diese Welt nach deinem wunderbaren Plan. Wir beten dich an, denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Bitte schön.
Wir danken dir für all das Gute, das du dem europäischen Kontinent, unserem Volk, unseren Familien und deiner Kirche geschenkt hast. Wir danken dir für unsere Nachbarländer. Wir danken dir für die Menschen, die uns das Evangelium brachten. Wir danken dir für die Erweckungen in Europa in die vergangenen Zeit. Wir danken dir aber auch, dass du uns nach dem Zweiten Weltkrieg Jahrzehnte des Waffenstillstandes geschenkt hast, dass wir im Westen in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben konnten. Wir danken dir für Ordnung und Rechtsstaatlichkeit, für Wissenschaft, Kultur und Sozialwesen und für die Schönheit unserer Länder, Städte. Für all das danken wir dir von Herzen, denn du sagst, wer Opfer des Lobes bringt, ehrt mich. Wer rechtschaffen lebt, dem zeig ich mein Heil.
Vater im Himmel, du hast das Opfer deines Sohnes Jesus für unsere Sünde angenommen und uns und unseren Nationen die Schuld vergeben. Weil du unsere Sünde vergibst, kommen wir jetzt vor dein Angesicht und treten vor dir ein für unser Volk und für ganz Europa. Weil du die Menschen unseres Kontinents liebst, bitten wir dich, dass die Länder Europas von deinem Heiligen Geist neu erweckt werden. Wir bitten dich aber auch um die Erneuerung deiner Kirche. Wir bitten dich, dass sich deine Königsherrschaft ausbreitet in allen Regierungen, in Wirtschaft, Medien und Finanzwelt und in allen Institutionen der europäischen Völker, auch in allen Bereichen der Gesellschaft auf nationaler und europäischer Ebene, damit dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Vater im Himmel, wir haben als Christen versagt, nachhaltig für die europäischen Völker einzutreten. Wir haben jahrzehntelang die Politiker unbegleitet von unseren Gebeten gelassen und keine Verantwortung übernommen. Wir bitten dich um Vergebung. Wir beugen uns aber auch stellvertretend vor dir unter die Sünde unseres Volkes und aller Institutionen, die dich nicht mehr in deiner Herrschaft anerkennen und einer Kultur des Todes die Türen geöffnet haben. Wir bitten dich um Vergebung und Heilung für unsere Völker, denn du sagst, wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land Heilung.
Vater im Himmel, wir rufen deine Königsherrschaft aus über Europa und rühmen über unseren Völkern den Namen Jesu. Wir rühmen die Macht des Blutes Christi über alle gottfeindlichen Mächte, die unsere Kultur durchdrungen haben. Wir rühmen Jesus als Sieger über Rationalismus, antichristliche Ideologien, alte und neue heidnische Kulte, aber auch über den Mammon und alle Götzen. Wir rufen den Sieg Jesu aus über der Wirtschaft, den Banken, den Medien, den Finanzmärkten, über allen politischen Entscheidungen. Wir rufen den Namen Jesu, der der Name über allen Namen ist, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters.
Vater im Himmel, dein Wille ist es, uns Gutes zu tun, denn du sagst, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. In deinem Auftrag segnen wir die Länder und die Menschen, die auf dem europäischen Kontinent ihre Heimat haben. Du liebst sie mit großer und heiliger Liebe. Es komme über sie dein Heil und deine Heilung, deine Gerechtigkeit und Wahrheit,
deine Hoffnung und dein Friede. Es komme über sie dein Segen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.